Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima, einem Projekt der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Mit allen Gästen, die ich hier schon begrüßen durfte, habe ich über ihre Arbeit, ihre Konzepte und ihren Einsatz gesprochen. Und allen liegen oder lagen zwei globale Entwicklungen am Herzen, nämlich der Klimawandel und die Bekämpfung von Armut. Und dem einen ging es eher um das eine Thema und dem anderen schwerpunktmäßig eher um das andere. Natürlich ist allen bewusst, dass beide Themen zusammenhängen. Und mein heutiger Gast spitzt das jetzt noch einmal zu. Er sagt, wenn wir in dem einen Bereich versagen, versagen wir auch in dem anderen. Also Klimaschutz und die Bekämpfung von Armut sind ja in diesem Sinne fast schon symbiotisch miteinander verwoben. Und welche Konsequenzen man daraus ziehen muss, das bespreche ich jetzt mit Hans-Peter Lankes. Er ist Gastprofessor an der London School of Economics, war Vizepräsident Wirtschaft und Entwicklung des Privatsektors an der IFC, also der International Finance Corporation der World Bank Group. Und in dieser Funktion war er für die Bereiche, ich zähle sie jetzt alle auf, weil es wirklich umfangreich ist, für die Bereiche Wirtschaft, Development Impact, Blended Finance, Klima, Gender und Thought Leadership verantwortlich. Wir merken schon eine Schnittstellenfunktion, an der vieles zusammenkommt. Herzlich willkommen, Herr Lankes.
Vielen Dank und guten Morgen.
Ja, Klimaschutz und Armut hängen zusammen. Das haben wir hier in unserer Podcast-Reihe auch immer schon mal wieder betont. Jetzt schreiben Sie, wenn wir in dem einen Bereich versagen, versagen wir auch in dem anderen. Was wollen Sie mit dieser ja alarmierenden These aussagen?
Ja, eigentlich nur das, was uns allen sehr klar ist, dass mit dem Klimawandel die Armen besonders betroffen sind. Und verschiedene Gruppen besonders betroffen sind, darunter Frauen, ältere Leute, Kinder. Und zwar sowohl in ihrem Lebensgrundlage als auch mit ihrer Gesundheit und ihrem Überleben. Und gleichzeitig, wenn wir gezielt gegen das Klima, gegen den Klimawandel vorgehen, dann können wir ihn in einen Motor der Armutsbekämpfung verwandeln. Denn vieles von dem, was unternommen werden muss, um den Klimawandel zu bekämpfen, ist auch gleichzeitig produktivitätsfördernd und kann die Armutsbekämpfung voranbringen.
Also wenn man Klimaschutz nie denken sollte, ohne auch an Armut zu denken, kann das in diesem Sinne einen schlechten Klimaschutz geben?
Es kann sicherlich einen schlechten Klimaschutz geben. Man muss schauen, dass die Dinge gut zusammenpassen. Es gibt in Entwicklungsländern besondere Bedürfnisse, vor allem im Bereich der Anpassung an den Klimawandel. Der Klimawandel ist ja da. Das können wir nicht einfach leugnen. Es gibt dort, wie gesagt, im Anpassungsbereich Notwendigkeiten. Es gibt auch die Notwendigkeit, dort eine Transition zu bewerkstelligen, einen Übergang in den Ländern, der vielleicht anders aussieht als in den entwickelteren Ländern. Und wenn wir das nicht machen, dann würden wir ärmeren Ländern eine Last auferlegen.
Es ist ja eh schon so, dass man sagen muss, dass wir auf Kosten der ärmeren Länder leben. Und das bedeutet gerade jetzt in diesem Fall, also der größten Herausforderung, die auf uns zukommt, nämlich dem Klimaschutz, da müssen wir jetzt einfach mal grundlegend neue Maßstäbe anlegen. Ist das so der Hintergrund? Wir müssen jetzt umdenken?
Ja, wir müssen umdenken, denn wir wissen ja alle inzwischen, dass der Klimaschutz eine vollständige Transformation unserer Wirtschaftsgrundlagen da benötigen wird. Also wir müssen unseren Kapitalstock austauschen in den nächsten Jahrzehnten. Das klingt vielleicht etwas erschreckender, als es ist. Der Kapitalstock wird ja auch normal ausgetauscht. Vor allem in Entwicklungsländern kommt ja sehr viel Kapital dazu, einfach als Teil des Entwicklungsprozesses. Aber es ist eben eine grundlegende Transformation, weil sich die Energiequellen ändern müssen. Und daher auch die Notwendigkeit, sich die Grundlage für das Entwicklungsdenkens da genauer anzuschauen, zu sehen, wie Entwicklung und die Investitionen, die wir da jetzt brauchen, um den Klimaschutz voranzutreiben, wie die zusammenpassen.
Ja, da würde ich auf jeden Fall gern gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil Sie es gerade ansprachen. Also Klima und Armut hängen zusammen, aber Klima und Reichtum ja eben leider auch, weil ein höheres Maß an wirtschaftlicher Aktivität geht ja immer mit einem höheren Energieverbrauch und einem Verbrauch an natürlichen Ressourcen einher. Und fossile Brennstoffe machen nach wie vor 80% des weltweiten Energiemixes aus. Und die Industrie als auch die Schwellenländer, die wollen ja alle weiter wachsen. Wie lässt sich das denn jetzt alles vereinbaren?
Naja, es vereinbart sich dadurch, dass sich die Energiequellen ändern. Das ist also ganz fundamental, aber Energie ist nicht der einzige Faktor, aber es ist der entscheidende Faktor hier. Und die Änderung der Energiequellen, die bekommen wir über Investitionen und über den Wandel der Technologien. Und was mich da optimistisch stimmt, ist, dass Technologien doch sehr schnell sich entwickeln, schneller als wir das in der Vergangenheit erwartet hatten. Es gibt also einige interessante Studien dazu, wie über die Jahre die Voraussagen über die erneuerbaren Energien immer wieder hinter der Realität hinterherhinkten. Und das passiert auch weiter so. Und das sehen wir auch im Bereich elektrische Mobilität jetzt, dass da unsere früheren Voraussagen wieder hinterherhinken. Ich habe den Eindruck, das werden wir jetzt auch bald sehen im Bereich grüner Wasserstoff. Es gibt einige grundlegende Technologien, die sich schnell entwickeln und die am Ende die Grundlage für diese Transformation liefern werden. Es muss aber auch investiert werden.
Aber das ist ja auch ein Spiel mit der Zeit, Herr Lankes. Also Sie sagen gerade, die Entwicklungen schreiten voran, aber ich habe schon das Gefühl, es dauert doch alles noch ganz schön lang. Also wann greifen denn diese Technologien, dass wir wirklich mal an den Punkt kommen? Also im Moment sind bei uns jetzt, werden die Kohlekraftwerke wieder hochgefahren. Also es ist ja nicht so, als würde man jetzt sofort handeln können.
Nein, da haben Sie natürlich recht und bin ich auch mehr als besorgt. Ich glaube nicht, dass wir auf der Kurve, also wir sind derzeit natürlich nicht auf der Kurve, die wir brauchen, um unsere Ziele für 2030 und 2050 zu erreichen, unsere Net-Zero-Ziele. Und so wie die Politik weltweit steht, wird von dort auch nicht der entscheidende Impuls kommen. Deshalb bin ich also auch besorgt und haben Sie ganz recht, jetzt mit dem Russland-Ukraine-Krieg, da wird die Energiesicherheit natürlich auch besonders groß geschrieben und das wird eine Weile lang uns zurückwerfen. Das sehen wir ja schon. Ob wir dann wieder aufholen können, das ist natürlich eine große Frage.
Und hängt wieder mit den Investitionen zusammen, die jetzt natürlich massiv kommen müssen, damit zumindest vielleicht hinter den Kulissen, sagen wir mal, während die Kohlekraftwerke wieder laufen, natürlich schneller wieder Technologien entwickelt werden können. Also da muss es natürlich jetzt keinen Stopp geben, sondern das muss weitergehen.
Das muss weitergehen und das tut es auch. Es, weil insgesamt die Industrie auch begriffen hat, wo die Reise hingeht. Es ist inzwischen sehr viel investiert worden in neue Technologien, es ist kein Nischenmarkt, es sind keine Nischenmärkte mehr, sondern es sind die großen Spieler mit daran beteiligt. Wir sehen das noch nicht in der Umsetzung, so viel, wie wir das gerne sehen würden. Es sind auch noch viele der vielversprechenden Technologien im Labor und nicht am Markt. Das wird noch eine Weile dauern. Aber es ist eben einiges im Gange, mehr als wir das im Tagtäglichen so erleben. Die Frage ist, ob das schnell genug ist. Absolut.
Ja. Absolut. Ja, das ist immer die wichtige Frage, die der Zeit. Ne? Ja. Aber wenn Sie davon sprechen, welche Verantwortung kommt denn jetzt bei den Investitionen der Politik zu und welchen Teil muss auch der Privatsektor übernehmen?
Ja, ich meine, beide müssen da sehr stark mitspielen, aber die Politik setzt eben die Signale und das ist im Moment ungenügend. Der Privatsektor hat, wie gesagt, kräftig investiert in neue Technologien. Wir sehen da Bewegung, aber es ist eine Frage der Zeit, es ist eine Frage dessen, wie schnell wir dorthin kommen. Sagen wir mal, die Preissetzung, die Bepreisung na, wie sagt man, des
CO2-Ausstoß.
CO2-Ausstoßes, genau, die hinkt weit hinterher. Das ist etwas, was die Entwicklung vorantreiben würde. Es hinken auch die Regulationen hinterher in verschiedenen Ländern. Also die Politik könnte die Sache beschleunigen, tut es im Moment ungenügend.
Welche Anreize müsste es vielleicht noch geben? Sie sagen gerade CO2-Bepreisung, aber was müsste von der Politik noch kommen an Rahmenbedingungen, damit das Investitionsniveau steigt?
Also ich sehe drei breite Bereiche. Der eine ist die Bepreisung. Das ist fundamental in Marktwirtschaften. Der Preis treibt die Ressourcen. Und auch wenn im Moment, wenn schon Entwicklungen in vielen Bereichen in die richtige Richtung gehen, würde das beschleunigt werden, die CO2-Bepreisung. Das ist in Europa, denke ich, auf dem richtigen Pfad. In vielen anderen Teilen der Welt noch nicht. Dort sind vielleicht inzwischen schon Preissysteme etabliert worden, aber die Preise viel zu gering, um da den Anreiz zu schaffen. Der zweite Bereich ist die Regulierung. Es ist das Setzen von Standards. Das ist besonders wichtig in Industrien mit starken Emissionen. Dort ist dezentral sehr viel zugange, aber es müssen dort noch sagt man, die Weichen gestellt werden, dass die Technologien in die gleiche Richtung gehen, um eben für Investoren ein klares Signal zu liefern. Da besteht im Moment noch sehr viel Technologieunsicherheit. Da kann auch die Politik helfen, die Zusammenschlüsse helfen. Und das Dritte ist die Finanzierung und dort hinken wir sehr weit zurück. Ich sehe das nicht so sehr als Problem in den entwickelten Ländern, aber es gibt dort ein großes Defizit in den Entwicklungsländern. Investitionen müssen hochgefahren werden, das muss finanziert werden. Und im Moment passiert das nicht. Also es ist der Kapitalfluss von Nord nach Süd, der ist invertiert, es ist dort kein Nettokapitalfluss in den Süden im Moment. Das muss absolut sich ändern. Es müssen auch die Fähigkeiten in den Ländern selbst, dort die Finanzierung, das Kapital aufzubringen, die müssen gestärkt werden. Und das fehlt. Also nach meinen Schätzungen, nach unseren Schätzungen, wir haben dort etwas daran gearbeitet, über das letzte Jahr auch mit dem Brookings Institution zusammen, müssen in den entwickelten Ländern etwa 2 Prozentpunkte an Investitionen als Anteil am Bruttosozialprodukt hinzugefügt werden. Das ist nicht
Von wem kommt, soll das Geld kommen?
vor allem vom Privatsektor, halt da, wo die Investitionen herkommen. Es wäre, das klingt sehr viel, wenn man das jetzt in Dollar oder Euro übersetzt, aber es wäre nur eine Rückkehr zu den Investitionsquoten, die wir vor der großen Finanzkrise hatten. Also das ist das eine. In den Entwicklungsländern muss das bis zu 4% betragen. Und dort gibt es zwar Länder wie China, die durchaus genug investieren, aber in anderen, Indien und vielen anderen Schwellenländern, ist das im Moment noch nicht der Fall. Und die
Woran
Finanzierung.
liegt das, Herr Lankes, dass so wenige sich trauen oder ist es ein zu großes Risiko? Was sind die Hintergründe?
Also da kommt vieles zusammen. Natürlich, das eine sind die Finanzierungskosten. Und die sind hoch in den meisten Schwellenländern aus makroökonomischen und anderen Gründen, die mit Risiko zu tun haben, die mit der einfach Verfügbarkeit von Finanzierungskanälen zu tun haben. da lässt sich dran arbeiten. Es sind auch einfach so die Finanzierungsinfrastruktur nicht überall im Platz. Also es ist sehr viel Fortschritt erzielt worden mit Green Bonds in einigen Ländern. Ich denke da an Indonesien, an Vietnam, an Kolumbien, aber in anderen eben noch nicht. Und das ist dann die Kapitalmarktinfrastruktur, die da unzureichend ist. Daran muss gearbeitet werden, damit Geld, das im Prinzip in der Welt vorhanden ist, dann auch dorthin gelangt, wo es gebraucht wird.
Ein Stichwort, was ich da einmal gelesen habe bei Texten, die Sie schreiben, ist dieses Blended Finance. Also das wird häufig mit Mischfinanzierung übersetzt. Was meint das ganz genau?
Ja, Mischfinanzierung ist die Kombination aus meist öffentlichen Mitteln, die nicht eine hohe Gewinnerwartung haben oder die bereit sind, ein hohes Risiko einzugehen mit kommerziellen Mitteln. Und dadurch, dass man diese beiden Quellen miteinander mischt, lässt sich kommerzielles Geld dorthin leiten, wo es sonst nicht hingehen würde, wo die Risiken zu groß sind. Und das passiert heutzutage aber in einem relativ geringen Ausmaß.
Aber verstehe ich das richtig? Ich habe das gelesen und war mir nicht ganz sicher. Bedeutet das, dass Entwicklungshilfegelder statt in Projekte im globalen Süden eher in Privatunternehmen investiert werden sollen, weil das größere Effekte hat?
Also sagen Entwicklungsprojekte im globalen Süden, was sind Entwicklungsprojekte? Die Entwicklung braucht Investitionen. Investitionen werden im globalen Süden sowie im Norden größtenteils vom Privatsektor gestemmt werden müssen. Also wenn Sie sich anschauen, der größte Investitionsbereich in den nächsten Jahrzehnten wird der Energiesektor sein. Dort werden Mittel gebraucht, zum größten Teil vom Privatsektor. Bevor ich sage, Privatsektor muss investieren, nehmen wir mal Solaranlagen in Indien. Dort besteht im Prinzip der Plan, gewaltig hochzufahren. Es besteht auch die Kapazität, einfach was die Verfügbarkeit von Sonnenenergie und anderem anlangt. Aber es hapert dort an den Mitteln. Eine Quelle für solche Mittel wären institutionelle Investoren aus dem Norden, die größtenteils im Prinzip bereit wären. Institutionelle Investoren, das sind Pensionsfonds, das sind Versicherungsfirmen, das sind aber auch Sovereign Wealth Funds, das sind auch, wie sagt man auf Deutsch, High Net Worth Individuals. Da ist einiges an Mitteln verfügbar. Aber viele von diesen Mitteln, gerade mal Versicherungssektor, Pensionsfonds, nehmen nur Investitionsrisiko bis zu einem gewissen Niveau. Und das ist in Indien jetzt in dem Umfang nicht da. Da kann dann durch gezieltes Einsetzen von risikomindernden öffentlichen Mitteln kann das Risiko, dass diese Finanzierer eingehen würden, gedämpft okay. werden. Das ist so der Grundgedanke.
So eine Absicherung eigentlich.
Es ist eine Absicherung. Es kann in verschiedenen Formen stattfinden.
Aber es ist so, dass dann doch wieder ausländische Firmen oder Unternehmen investieren in den Ländern im globalen Süden, anstatt dass es vielleicht Unternehmen von vor Ort sind. Also ich habe gerade das Gefühl, es ist schon wieder von außen etwas, was man den Ländern oktroyiert, oder?
Ja, also ich meine, da machen Sie einen sehr guten Punkt. Das Problem kann nicht durch Mittel aus dem Norden gelöst werden. Das würde solche Ungleichgewichte verursachen. Rein mal in makroökonomische Ungleichgewichte, das lässt sich nicht tragen. Das heißt, es muss in den Ländern selbst die Finanzierungsfähigkeit gestärkt werden. Es muss auf beiden Ebenen vorgegangen werden. Und zweitens, wie Sie auch sagen, es muss die lokale Fähigkeit geschaffen werden, diese Kapitalgüter auch zu produzieren. Also die Vorstellung, dass wir Anlagen für erneuerbare Energien jetzt in Deutschland für die Welt produzieren, das macht keinen Sinn. Das wird vor Ort produziert werden müssen. Aber es kommt doch viel von der Technologie heute noch aus den reicheren Ländern. Da brauchen wir Technologiepartnerschaften, da brauchen wir Technologietransfer. Und das, also ohne ein ja, beherztes Vorgehen in diesem Bereich, werden wir unsere Ziele da nicht erreichen.
Also man kann schon sagen, am ehesten erreichen wir auch dieses 1,5-Grad-Ziel, wenn alle Akteure auch aus den verschiedenen Bereichen und eben auch den verschiedenen Ländern zusammenarbeiten. Also Politik, Finanz- und Investmentbranche, privater Sektor, Startups, Unternehmen, sage ich jetzt gerade, die Innovationen entwickeln. Wie kann man das koordinieren? Wie oder wer kann das alles koordinieren?
Ja, Koordination ist ein Problem. Ich bin seit Jahrzehnten jetzt in der Entwicklungsbranche tätig und es sind immer wieder Versuche gestartet worden in diesen Jahren, sich besser zu koordinieren, und das ist meistens, da hat das nicht geklappt. Aber jetzt stehen wir vor einem Problem, das in wenigen Jahren gelöst werden muss und das ungeheuer groß ist. Und diese Geschwindigkeit und die Scale, wie sagt man da,
die Scale, ja, das habe ich auch gerade.
Skalierung, sagen wir mal.
Ja, genau.
Das lässt sich sehr schwer ohne Koordinierung schaffen.
Eben,
das sind ja so Dinge, also ich habe genug Vertrauen in den Markt, dass das so über die Jahre da Lösungen gefunden werden und so. Aber das wird uns nicht schnell genug dorthin bringen.
Es braucht so eine konzertierte Aktion
auch
eigentlich
eine konzertierte
von allen
Aktion auf globaler Ebene. Also ein Ansatz, den wir dort etwas fördern wollen, ist der Länderplattform. Die Bundesregierung ist dort auch beteiligt, in Südafrika zum Beispiel, zusammen mit den Franzosen, zusammen mit den Amerikanern, den Engländern, an einer Länderplattform für die Energietransformation. Das ist seit letztem Jahr im Gange. Dort würden dann 8,5 Milliarden an öffentlichen Mitteln über die Jahre nach Südafrika kommen, die dann zusammen mehrere hundert Milliarden in den nächsten Jahrzehnten, das ist jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, dann stemmen sollen an größtenteils Privatfinanzierung. Und das ist koordiniert von den Südafrikanern selbst, aber halt mit den anderen Spielern am Tisch und auch dem notwendigen Willen dazu, dort voranzuhalten. Es sind ähnliche Pläne da, wenn Sie sich die G7 Elmau das Kommuniqué da angeschaut haben. Ähnliche Pläne für Indien, für Indonesien, für Senegal, für andere Länder, Vietnam. Und wenn das vorangeht, dann sehe ich das also als einen guten, also einen Nukleus für diese Art von Koordinierung.
Also der Wille muss eben jetzt auch vor allen Dingen erstmal da sein, bevor man dann in den nächsten Schritt ins Handeln kommt. Und Sie würden aber sagen, der Wille des Privatsektors ist da, das auch alles mitzutragen und mitzufinanzieren. Es braucht eben nur noch bessere Rahmenbedingungen.
Der Wille des Privatsektors ist im Prinzip da. Der Privatsektor hat das als eine Zukunftschance identifiziert. Ich sage mal jetzt der Privatsektor, aber doch viele Spieler im Privatsektor haben die Energietransformation insbesondere, aber auch Bereiche der Technologie in sagen wir mal Wassertechnologie oder Resilienz im Landwirtschaftsbereich. Da tut sich sehr viel bei den Gebäuden. In all den Bereichen, bei neuen Materialien, Zement, haben private Spieler das inzwischen als Zukunftschance erkannt und in der Richtung investiert. Aber der Privatsektor braucht da auch Unterstützung. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es ist jetzt eigentlich relativ plötzlich sehr als möglich erkannt worden, dass man in Ländern wie Ägypten, Namibia, Chile grünen Wasserstoff produziert, den dann verpackt als Ammonium, damit rund um die Welt schiffen kann und wieder auspackt und dann grünen Wasserstoff dort hat, wo er am meisten gebraucht wird. Warum Ägypten, Chile, Namibia? Weil dort die Sonne eben besonders zur Verfügung steht und deshalb die Elektrolyse auch kommerziell sinnvoll erfolgen kann. Mhm. Das kann heute schon, also sicherlich bei den gegenwärtigen Gaspreisen, aber auch bei den Durchschnittsgaspreisen der letzten Jahre, kann das schon auf kompetitive Weise geschehen.
Aber also die Technologie wäre schon soweit?
Die Technologie ist soweit. Braucht aber sehr große Investitionen. Also in Ägypten, das geht dann weit über die Milliarde hinaus. Aber das sind dann Firmen wie Siemens, die in Ägypten ja sehr etabliert sind, und verschiedene andere sind daran am Basteln. Das soll jetzt auch vor Sharm el-Sheikh, vor der COP27 als Paradebeispiel dort hingestellt werden. Es sind verschiedene westliche Finanzierungsinstitutionen schon mit von der Partie und private Technologiepartner.
Und Robert Habeck war ja auch da und hat darüber gesprochen. Ach, also auch Politik ist mit involviert.
Und das geht eben nicht nur in Ägypten, aber dort ist das eben besonders symbolträchtig im Moment. Es geht auch in anderen Ländern. Ich glaube, Chile macht da auch schon sehr viel Fortschritt. Das sind Dinge, die vor 5 Jahren, erinnere mich, schaute man sich das an, grüner Wasserstoff, da erwartete man, dass das erst in den 30er Jahren wirklich wettbewerbsfähig werden würde. Naja, das kommt jetzt, das ist jetzt schon einen Schritt weiter. Und das ist eben größtenteils im Privatsektor so entstanden, diese Technologie, die Förderung,
die Innovationen vor allen Dingen kommen doch dann eben aus dem Privatsektor, ne?
Kommen dann eben aus dem Privatsektor. Ja. Es ist eben häufig die Kombination aus öffentlicher Unterstützung in gewissen Bereichen, die Rahmensetzung und dem Privatsektor, der dann ja dort Lösungen sucht.
Ja, jetzt braucht es die Technologien, es braucht aber natürlich auch Menschen, die dafür sorgen, dass alle zusammenfinden. Jetzt zählen Sie ja wahrscheinlich, Herr Lankes, zu den Pionieren in diesem komplexen Fachbereich. Also bei Ihnen, das hatte ich am Anfang vorgelesen, kommt ja sehr viel zusammen. Also Wirtschaft, Klima, Gender, all die wichtigen Themen. Gibt es denn viele, die jetzt schon gut ausgerüstet und aufgestellt sind, um in der Zukunft solche Positionen zu besetzen? Oder müssen wir da vielleicht auch nochmal auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt etwas ändern?
Also es tut sich eigentlich erstaunlich viel. Ich bin so richtig engagiert im Klimabereich, also haupt mit dem größten Teil meiner Zeit, erst seit anderthalb Jahren, davorher natürlich in den internationalen Organisationen auch über die Jahrzehnte damit zu tun gehabt, gewisse Verantwortung gehabt, aber so richtig engagiert erst seit Anfang letzten Jahres. Und entdecke dort eine Welt, die sich unglaublich entwickelt hat, wo es viele, viele Ansätze gibt. In vielen akademischen Einrichtungen gibt es dort die Kapazität inzwischen. Es viele Nichtregierungsorganisationen, Forschungseinrichtungen aller Art. Es tut sich da sehr viel und das sind natürlich alles Menschen. Es ist Humankapital, das sich dort auch gebildet hat. Da bin ich nicht so besorgt, dass wir da nicht diese Fähigkeit haben. Wo ich ein Defizit sehe, ist im Wirtschaftsbereich. Ich glaube, dass die Wirtschaftswissenschaft weit hinterherhinkt. Es gibt eigentlich sehr wenig Wirtschaftsforschung in den renommierten Journals, die sich mit der Frage beschäftigt, wie wir die Klimatransition am besten hinbekommen. Das ist selten. Das ist also ein Bereich, ich glaube, dass die Naturwissenschaften den Sozialwissenschaften weit voraus sind, wenn es um den Klimawandel geht.
Das heißt, es bräuchte so einen Fachbereich wie Green Economy oder sowas, der sich darauf spezialisiert.
Ja, nicht? Also es ist, wie gesagt, es ist ja eine Wachstumschance für die Welt. da wird immer wieder fälschlich von Kosten gesprochen, von der Klimatransition. Wir müssen von diesen Begriffen wegkommen. Das sind keine Kosten, das sind Investitionen. Und das sind zum allergrößten Teil Investitionen, die andere Investitionen, die sonst stattfinden würden, ersetzen. Und wenn man sich anschaut, was diese Investitionen produzieren an finanziellen Returns, was sie an Jobs produzieren, dann sind das gute Investitionen. Also die Studien, ich habe noch im IFC Weltbank da eine größere Studie Anfang letzten Jahres, haben wir die rausgegeben, haben uns verschiedene Industriebereiche angeschaut und gesehen, wie die grünen Technologien durch das Ersetzen von braunen Technologien in großem Maße Jobs schaffen. Jobs sind das, was wir brauchen in Entwicklungsländern. Also wenn man mit irgendeinem Politiker in Afrika, in Nahost, Lateinamerika spricht, was ist das größte Problem, was ist die größte Herausforderung, dann sind das Jobs. Grüne Technologien, die grüne Transformation schafft Jobs. Das müssen wir einmal in den Mittelpunkt setzen. Und dann nicht nachdenken über das Problem der Net Zero Transformation als etwas, das Kosten verursacht, die dann verteilt werden müssen, sondern als etwas, das Chancen gibt, die wahrgenommen werden müssen. Und dafür eben muss auch die Wirtschaftswissenschaft sich etwas umorientieren.
Absolut. Also Investitionen schaffen Jobs, schafft Wohlstand, schafft soziale Sicherheit und am Ende profitieren dann alle davon, und also Umwelt und Mensch.
Genau, ja.
Also eigentlich jetzt keine so schwere Aufstellung. Das müsste jetzt nur noch mal an den Universitäten ankommen, weil da kommen ja die neuen Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler. Da bräuchte es dann, glaube ich, tatsächlich auch neue Fachbereiche und neue Lehrstühle.
Ja, ich glaube, das würde jedenfalls diesem Programm sehr helfen. Das ist eine Herausforderung, die noch Jahrzehnte mit uns sein wird und die unausweichlich ist. Also es wird auch die Wirtschaftswissenschaft dorthin kommen, aber sie hinkt eben häufig hinterher. Wie sie das auch leider in anderen Bereichen.
In vielen Bereichen, ja. Absolut. Ja, vielen lieben Dank, Herr Lankes. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Ja, danke. Hans-Peter Lankes verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen der Entwicklungsfinanzierung und er appelliert an alle, an Politik, Privatwirtschaft und auch an uns alle, Klimaschutz muss immer zusammengedacht werden mit der weltweiten Bekämpfung von Armut und muss vor allen Dingen auch als Chance, als Investition gesehen werden. Und das bedeutet nicht immer nur Kosten, und so erreichen wir dann nachhaltige und soziale Standards. Heute war er mein Gast in Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima im Auftrag der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, die wiederum eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist. Mein Name ist Anja Backhaus und wenn Sie Fragen oder Anregungen, Ideen für weitere Gäste haben, dann hinterlassen Sie uns gerne eine Nachricht in der Kommentarspalte. Vielen Dank und bis demnächst.